Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute bei mir zu Gast ist Markus Ollig. Er ist Recruiting-Stratege und Employer-Branding-Profi, der seit Jahren daran arbeitet, wie Unternehmen nicht nur Talente erreichen, sondern auch begeistern. Als Host des Flüstertüte HR-Podcast beleuchtet er regelmäßig, wie HR-Profis Recruiting, Personalmarketing und Employer-Branding neu denken und bringt spannende Stimmen aus der HR-Community ans Mikrofon. Markus kennt die HR-Praxis aus vielen Perspektiven, von großen Konzernen über strategische Talent Acquisition bis zur Bühne. Er ist überzeugt, dass Authentizität und klare Kommunikation der Schlüssel sind, um aus einer No-Brand eine Love-Brand zu machen. Und wir sprechen heute darüber, wie Video im Recruiting und Employer Branding Unternehmen hilft, echte Einblicke zu geben, die Candidate Experience zu verbessern und Botschaften emotional zu verankern, weit über klassische Text- und Bildformate hinaus. Grüß dich, Markus. Schön, dass du heute dabei bist.
Florian, vielen Dank. Starkes Intro. Ich danke dir. Schön dabei zu sein heute.
Das freut mich. Ja, bevor wir in Medias Res gehen, ich weiß ja nicht, ob du schon geschwingst hast und mal ein paar Folgen von meinem Podcast dir angehört hast. Ist mit Sicherheit so, die ein oder anderen 100 Folgen. Ja. Dann weißt du ja genau auch, dass ich nicht mit dem fachlichen Thema starte, sondern erstmal so ein paar kleine Fragen stelle, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Deshalb Frage Nummer 1. Wenn du eines Tages rückblickend auf dein Leben Resümee ziehen würdest, welche eine Fähigkeit, die du jetzt noch nicht beherrschst, möchtest du noch unbedingt in deinem Leben lernen?
Das ist eine sehr gute Frage, Florian. Ich glaube, was ich unbedingt lernen möchte, was ich tatsächlich bis heute nicht getan habe, ist ein Instrument zu spielen. Man muss dazu sagen, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Mein Opa war Organist und Akkordeonlehrer, Flügelunterricht und allem drum und dran. Aber an mir ist dieser musikalische Kelch etwas vorbeigegangen, wobei man sagen muss, nicht ganz. Ich lege schon seit meiner Jugend immer wieder gerne Schallplatten auf. Aber ein Instrument konnte ich bisher noch nicht spielen und das steht auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist sozusagen.
Sehr schön. Hast du denn schon Favoriten, was es sein soll?
Ja, ich würde gerne mit der Akustikgitarre anfangen und mich dann nochmal zu einer Bassgitarre hin entwickeln, weil ich finde, Bassgitarre ist ein sehr starkes Instrument. Und mal sehen, was passiert. Ne?
Der Wunsch ist da. Wobei ich als Gitarrist und Bassist dir sagen kann, fang mit Bass an, ist viel einfacher.
Ja.
Also Bass ist wirklich einfach.
Ja.
Von daher...
Ich hätte aber auch Lust auf ein bisschen Lagerfeueratmosphäre und da wäre, glaube ich, die Akustikgitarre auch ein ganz gutes Instrument für.
Das stimmt, ja, definitiv. Frage Nummer 2, wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielt? Also es kommt eine gute Fee und sagt, du hör mal, Markus, Zeit, Geld spielen und Ort und Geld spielen keine Rolle. Was wäre dein absoluter Traum, sowohl physisch, also wie der Platz aussieht, als auch inhaltlich, was du machen würdest?
Also man muss dazu sagen, ich habe schon eigentlich einen ganz sexy Arbeitsplatz, weil ich habe nämlich ein Büro mit Domblick hier in der Company, wo ich arbeite. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Und als Kölner geht mir natürlich jeden Tag, wenn ich im Office bin, das Herz auf. Von daher ausblicktechnisch hätte ich nichts zu verbessern tatsächlich. Ich glaube, dass Arbeitsplätze mittlerweile sich schon auch gewandelt haben, zumindest in vielen Firmen. Und was ich einfach brauche, ist Freiraum in meinen Themen, Vertrauen von meiner Führungskraft und ein gutes Team um mich herum, um halt auch die Themen voranzutreiben. Das ist so das, was ich mir wünsche, was ich aber auch tatsächlich bisher immer meistens in meinen bisherigen Stationen erfahren habe.
Ja. Mhm. Ja, es ist interessant, weil ich ja sowohl Unternehmer, Selbstständige, Geschäftsführer als auch Angestellte natürlich habe. Und es ist immer interessant, dass, sagen wir, gewisse Tendenzen zu sehen sind. Die Unternehmensinhaber oder Selbstständigen, die haben eher so die Vision, ach, weißt du, ab einem gewissen Alter möchte ich nur noch irgendwo an der Côte d'Azur oder in Frankreich im Weinberg, also ist zum Beispiel auch einer von meinen Träumen, oder irgendwo anders sitzen, währenddessen als Angestellter eher, das mache ich gar nicht werten, ist eher so, mir ist viel wichtiger, ein gutes Team und ne, Freiräume und so. Von daher finde ich die Antworten immer sehr spannend, die auf die Frage kommen.
Ja, also ne, so Weinberg wäre jetzt nicht meine bevorzugte Destination. Ich bin auch eher so der Typ Meer. Ja, das finde ich auch ganz charmant, glaube ich. Aber wenn wir sagen, okay, ich sitze an der Côte d'Azur, mein Team sitzt jetzt zum Beispiel in Köln, da würde mir dann doch zu wenig persönlicher Kontakt stattfinden, weil ich brauche schon auch den Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Das ist mir extrem wichtig. Ne? Als Kölner ist mir auch Menschenfreund und wenn die Distanz so hoch, groß wäre, wäre das nicht so das Modell, was ich bevorzugen würde. Wobei, wie gesagt, Côte d'Azur würde ich unterschreiben, aber vielleicht dann zur Rente.
Mhm. Ja, sehr schön. Dann letzte Frage. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne noch begegnen und was hättet ihr gesprochen oder würdet ihr besprechen?
Ich hätte gerne Franz Beckenbauer getroffen, um mit ihm darüber zu sprechen, ob denn die WM in unserem Land 2006 war es, glaube ich, wirklich gekauft war oder ob die Wahl wirklich auf Deutschland gefallen ist, weil es alle so wollten. Die Frage hätte ich ihm gerne nochmal gestellt. Ansonsten, da ich sehr gerne den Fußball mag, finde ich, gibt es große Persönlichkeiten im Fußball, die man heutzutage, glaube ich, nicht mehr so findet. Und mit ihm hätte ich mich gerne mal unterhalten, auf jeden Fall.
Ist nachvollziehbar. Ich bin so absolut null Fußballfan, habe auch gar keine Ahnung davon. Aber ich sag mal, auch für mich ist er bekannt. Also ne, ist ja jetzt jemand, der an einem nicht spurlos vorbeigeht. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Genau. Definitiv. Ja, also das würde mir nochmal, also vor allen Dingen die Frage würde mir nochmal auf der Seele brennen. Weil ich finde, wenn man so eine großartige Karriere hinter sich hat und dann in im Korruptionssumpf eingeht, dann ist es auch nicht so cool. Ne? Die Leistung nicht schmälern, ne?
Ja, es gibt ja doch einige bekannte Persönlichkeiten, die ähnliche, sag ich mal, Karrieren hinter sich hatten, wo dann gegen Ende man, oder wo ich mir auch gedacht habe, warum haben sie jetzt gegen Ende nochmal so eine nicht ganz so saubere oder schöne Sache, aber ich glaube, ich fand's sehr interessant. Ich habe mal ein Interview mit Roberto Blanco gehört oder gelesen. Weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber der hat wirklich eine Zeit lang, vielleicht macht es immer noch, jeden Kram mitgemacht, also jeden Scheiß wirklich. Also Möbelhaus eröffnen und sonst was. Hat auch gesagt, fand er immer okay vom Geld. Man fragt sich, warum jemand das dann noch macht. Und er meinte, Geld ist die eine Sache, aber die andere ist einfach, du bist halt, Applaus ist das Brot des Musikers, heißt es so schön. Mhm. Also dieses auf einmal nicht mehr gebraucht werden und Leute klatschen nicht mehr oder sonst, das war im Alter für ihn richtig schlimm. Und dann hat er gesagt, dann mache ich lieber sowas, dass ich immer noch Kontakt zu Menschen habe, als irgendwie ne, rumzuhocken und nichts zu tun. Ich glaube, das verleitet manche dann gegen Ende ihres Lebens dazu, gerade wenn sie in der Öffentlichkeit standen, Dinge zu tun. Also dieses, ne, dann werde ich wenigstens nochmal gebraucht. Kann gut möglich sein, ne?
Ja, Klassiker ist ja auch das Dschungelcamp, um die Karriere nochmal neu zu beleben, eventuell oder auch nicht, ne?
Aua.
Ja, aua,
ganz
genau.
Schmerzhaft.
Ja, ne, definitiv.
Das hat doch einen Untertitel. Deutschland ganz unten, ne? War das doch. Down Under.
Ja, Down Under.
Germany Down Under.
Ja, richtig. Ne? Ja, aber mir ist gefällt, aber ist in Ordnung, ne?
Ich bin da völlig schmerzfrei. Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen, genauso wie meine Frau. Und wir haben einen Bildschirm zu Hause, aber kein Fernsehen.
Ich bin da auch nicht unterwegs im Fernsehen. Da gibt es mir zu wenig Formate, die mir zusagen, tatsächlich.
Ja, könnte man auch lange drüber sprechen. Aktuell gerade, weil ja RTL irgendwie, ich weiß gar nicht, 600 Stellen jetzt gestrichen hat.
Ja.
Und das für manche sehr überraschend kam. Mich hat es nicht gewundert, obwohl ich schon lange aus der Medienbranche raus bin. Aber Freunde von uns sind noch drin und einer ist Regisseur, freiberuflicher von einigen namhaften Abendsendungen und der hat uns vor 10 Jahren schon gesagt, also in 15, spätestens 20 ja. Jahren ist das lineare Fernsehen vorbei. Also von daher
ja.
Wundert es mich nicht.
Ja, merkt man aktuell auch. Ne? Ich bin ja im Recruiting im Großraum Köln unterwegs und da merkt man schon, dass da eine große Unsicherheit ist und ja, ist natürlich ein Kölner Unternehmen in dem Sinne, ne? Schon immer in Köln gewesen. Von daher kriegt man da viele Vibes mit, die leider gerade nicht so positiv sind. Ne?
Ja, ja. Aber ist natürlich auch Veränderung. Und passt auch zu unserem Thema, weil natürlich das Thema Recruiting oder Arbeitgeberattraktivität wichtig ist. Mhm. Wobei ich jetzt gerade, ich glaube, war bei LinkedIn irgendeinem, zumindest in meinem Dunstkreis bekanntere Persönlichkeit, ich krieg nicht mehr mit, wer es war, der schrieb, der Punkt ist wahrscheinlich auch branchenabhängig jetzt wieder erreicht, wo wir von einem Arbeitnehmermarkt zu einem Arbeitgebermarkt ja. geworden sind. Und der stellte nämlich auch die Frage, mal gucken, ob die Arbeitgeber sich weiterhin so bemühen zum Thema ne, Employer ja. Branding. Wie stehen ja. wir gut da?
Ja. Das wollte ich gerade sagen. Also ja, wir sind vielleicht wieder auf einem Arbeitnehmermarkt, weil die wirtschaftliche Situation ja doch relativ angespannt ist bei uns. Nichtsdestotrotz sage ich aber, auch wenn wir vielleicht mittlerweile wieder mehr Bewerbende haben, als das vor einem Jahr oder 2 Jahren der Fall war, hat jeder das Anrecht darauf oder jede das Anrecht darauf, auch vernünftig behandelt zu werden im Rahmen einer sehr guten Candidate Experience mit Verbindlichkeiten, mit Rückmeldungen, mit einem wertschätzenden Feedback. Ich glaube, da sollte man sich nicht auf der faulen Haut ausruhen heutzutage, weil man sagt so, ja, wir kriegen doch sowieso die Leute. Ich finde, das kann man sich einfach nicht erlauben. Das ist auch nicht fair. Ne?
Mhm. Ja, für mich ist das Thema insofern spannend. A natürlich, oder dass wir sprechen, A natürlich das Thema Video, weil das auch meine Kunden regelmäßig ja. ansprechen. B, aber auch, weil ich mich in meinem Leben zum Glück, und ich hoffe, das wird auch bis zu meinem Tod so bleiben, noch nirgendwo bewerben musste und auch nur einmal angestellt war. Deshalb ja. kenne ich mich damit, was das Strukturelle betrifft und die Erfahrung ja gar nicht aus. Mhm. Ist insofern trotzdem spannend, weil natürlich Kunden, wenn es um Formatentwicklung auch Fragen haben, wie können wir das hier im Onboarding, Recruiting, können wir das mit Video abbilden? Ja. Weil ich zwar unbedarft bin, oder wir, meine Frau ist ja auch dabei,
ja.
Aber natürlich auch ein bisschen unvorbelastet. Von daher sehr spannendes Thema heute, für mich persönlich auch. Und lass uns doch mal vorne anfangen. Du hattest im Fragebogen beziehungsweise im Anmeldeformular zum Podcast erwähnt, thematisch von der No-Brand zur Love-Brand.
Mhm.
Ja. Was, also ich kann es mir vorstellen, ich habe dazu auch schon ein paar Sachen gehört, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit der Thematik nicht beschäftigt haben oder das noch nicht ganz klar einordnen können, wie würdest du das beschreiben oder was bedeutet das konkret auch im Kontext von Recruiting?
Mhm. Also es ist eigentlich entstanden daraus, dass ich irgendwann bei einem ehemaligen Arbeitgeber gemerkt habe, dass vollkommen die Sichtbarkeit fehlt und das Brand im Markt nicht existent ist im arbeitnehmenden Markt. Und das ist natürlich, was das Thema Recruiting angeht, ein großes Problem, weil wenn du nicht sichtbar bist, finden dich die Leute nicht, die kommen nicht auf dich als Arbeitgebenden. Du hast schlichtweg ein Problem, wenn du Stellen besetzen möchtest, was wiederum hinten raus zu viel Cash-out führt. Also es ist teuer, weil du halt entsprechend Sichtbarkeit schaffen musst über Stellenanzeigen erstmal oder über Headhunter, die dann im Auftrag des Unternehmens Mitarbeitende ansprechen. Das Thema Active Sourcing ist natürlich nochmal die Alternative zu Headhunting, aber da fehlt oft in gerade kleineren Unternehmen, und ich rede hier so vom Mittelstand eher, fehlt natürlich die Kapazität auch, das abzubilden. Und von daher kann man sagen, wenn man ein No-Brand ist, hat man es echt verdammt schwer. Ja? Und man muss halt noch nicht mal so viele Stellschrauben drehen, um vom No-Brand zum Love-Brand zu werden. Und da sind wir bei unserem Thema heute, lieber Florian, weil wir, wenn wir über Bewegtbild sprechen, ja, ist das ein Format, was ganz schnell dazu führen kann, dass man zum Love Brand wird. Weil was nämlich die Menschen wollen, sind keine Hochglanzfilme oder den krassen Imagefilm des Unternehmens, wo dann die Kamera klassischerweise hinter der Büroblume auf den Mitarbeitenden zuschwenkt, der gerade eine Tasse Kaffee in der Hand hat und in die Kamera sagt so, ich arbeite gerne bei der Firma XY, weil hier ist es einfach toll und wir haben ein super Team und überhaupt. Sondern es geht um authentische Einblicke von Mitarbeitenden in meiner Welt, die nicht Hochglanz sind, die auch gerne mit dem Handy mal gefilmt werden können. Stichwort Corporate Influencing, einfach wahre Geschichten nach außen tragen. Das ist so mein Antrieb und für mich ein super wichtiges Thema mit wenig Aufwand aus meiner Sicht und mit wenig Kosten verbunden. Von daher kann ich nur alle Menschen oder alle Firmen oder alle Entscheidungsträger bei Firmen, gerade im Mittelstand, dazu motivieren, animieren, die Power der Mitarbeitenden zu nutzen und auch die Power von LinkedIn. Ne, du kennst es ja auch. Da ist super viel möglich und ist ein super wichtiger Kanal und wie gesagt, kostet nicht viel.
Ja, und der Vorteil ist ja auch noch, also ich bin ja schwerpunktmäßig eher im Bereich Marketing oder vor allen Dingen auch Vertrieb tätig, beziehungsweise in den meisten Fällen sind das die Anknüpfungspunkte bei unseren Kunden. Das bedienst du natürlich alles durch steigende Sichtbarkeit und einen. Ob du jetzt eine Sichtbarkeit erzeugst, um Kunden anzuziehen, indem du halt über das Unternehmen berichtest oder darüber berichtest, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen wirklich sind und wie gearbeitet wird und wie das Unternehmen sich darstellt, oder ob du Personal aufbauen möchtest. Du musst ja jetzt nicht 10.000 verschiedene Formate machen. Es gibt gewisse Inhalte, die sprechen halt mehrere Themen an. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, das erlebe ich auch immer regelmäßig, dass vielen gar nicht bewusst ist. Sie denken dann, okay, ich muss jetzt Videos produzieren fürs Recruiting, Videos produzieren für den Vertrieb, fürs Marketing. Punktuell speziell, ja, aber wenn es um die Sichtbarkeit als solche geht, kann man auch einfach durch ein einfaches Format, wo man erstmal sich als Unternehmen darstellt, kann man alles bespielen.
Ja, absolut, ist so, ne? Und deswegen muss es authentisch sein immer, ja. Ich meine, wenn wir so auf die Karriereseiten der Unternehmen schauen, da steht eigentlich immer das Gleiche drin, ne? Wir sind ein super Arbeitgeber, wir haben die beste Kultur, bei uns kriegst du Kaffee und Obst umsonst, wir haben sogar einen Billardtisch, einen Kicker, wir haben einen krassen Zusammenhalt, wir haben dieses und wir haben jenes. Und dann geht man von Unternehmen A auf die Seite von Unternehmen B und von B auf C und überall ist die Message die gleiche. Ja, und letztendlich hat man eigentlich gar keine Punkte, wo man sagen kann, okay, wie unterscheiden sich die Unternehmen denn jetzt voneinander? Ja, und da ist meine feste Überzeugung, dass Mitarbeitende, die wirklich jeden Tag mitarbeiten und Projekte erleben, Firmen-Events erleben, Teams erleben, dass die auf jeden Fall sehr authentisch darüber berichten können und man eine ganz andere Sicht auf die Dinge bekommt. Und von daher finde ich das ein mega wichtiges Thema.
Ja. Mhm. Du, das ist aber nicht nur im Recruiting so oder wenn Unternehmen Stellenanzeigen auf ihren Webseiten haben. Es ist haargenau das Gleiche, auch da wieder im Mittelstand. Ich habe letzten Jahr viel mit mittelständischen Maschinenbauern zu tun gehabt. Wenn du dir die Webseiten von denen anguckst, wenn sie zumindest mal halbwegs modern sind,
ja, absolut,
ist das sehr häufig auch nichtssagend. Also auch für einen Kunden, wenn ich jetzt entscheiden müsste, welche von den Firmen ist jetzt die bessere oder mit wer kann ich zusammenarbeiten, das kann ich heraus. Ich als Außenstehender, ohne die Firma zu kennen, auch nicht beurteilen, weil es ist einfach in 9 von 10 Fällen, ich will jetzt nicht zu böse klingen, aber es ist nichtssagendes Marketing-Wischiwaschi, ne?
Genau, ja, und das ist und halt die Stellenanzeigen, ne?
Genauso.
Ja, also ne, Stichwort Stellenanzeigen, wo du es gerade sagst, ne? Also man sagt ja so, in den ersten 6 bis 7 Sekunden entscheidet sich bei einer Stellenanzeige zum Beispiel, ob jemand weiterliest oder nicht. Ne? Und ich habe jetzt keine Klickzahlen für Karriereseiten tatsächlich, aber da ist es im Zweifel auch so, dass Menschen schnell abgeholt werden müssen. Ne? Und wenn da, wie du sagst, so Marketing-Wischiwaschi steht, dann hat man auch irgendwann keinen Bock mehr, da sich weiter zu bewegen. Ne? Und deswegen, es ist halt, Marketing-Wischiwaschi bringt uns einfach in vielen Bereichen nicht weiter.
Mhm. Definitiv, ja. bin ich absolut bei dir. Das ist, glaube ich, jetzt auch ein deutlicher Umbruch zu merken. Auch da finde ich das ganz spannend. Wir haben früher auch mit unserem Unternehmen, als wir noch eine reine, überhaupt eine Videoagentur waren, natürlich viele Dienstleistungsprojekte gehabt, klassischerweise. Da war es häufig noch so dieses, es muss geleckt nach außen, es muss ordentlich sein und professionell. Es ist deutlich anders jetzt. Also die Unternehmen verstehen es selber auch schon. Oder wenn man es ihnen sagt, wird es ihnen klar. Das Spannendste, was ich gerade übrigens hatte, das fällt mir gerade ein. Es ist ein internationales Unternehmen. Mhm. Neuer Kunde bin ich nächste Woche. Kennt jeder. Kennt jeder, ja. Ja, also ich sage jetzt mal nicht, wer es ist. Ich habe gerade überlegt, nee, machst du noch nicht. Ich habe nicht gefragt. Aber ist also es ist aus, ist die haben etwas entwickelt, was jeder kennt. Wie gesagt, international ganz große Nummer ist. Mhm. Und der Geschäftsführer der deutschen oder europäischen Niederlassung hat mir im Vorfeld zu dem Kickoff-Workshop, den wir machen, mit vielen anderen Themen auch geschrieben, wir möchten unsere Kunden und aber auch Partner möchten wir authentischer erreichen. Ja. Hier hast du mal ein paar Links zu Videos unseres amerikanischen Mutterkonzerns. So möchten wir das auf keinen Fall haben. Die sind glatt gebügelt, die sind professionell und. Und dann guckst du da wirklich diese Videos. Das war, also, ne, wie man es sich vorstellt, ne, als Camps aus Hollywood. Wahrscheinlich auch mit Schauspielern. Und das fand ich so spannend, dass ein Geschäftsführer von sich aus schon sagt, ist zwar unser Konzern, aber das ist das Negativbeispiel.
Ja. Ja, ist aber Klassiker, ne? Also, ne, Hollywood-Produktion, aber braucht kein Mensch, ne? Natürlich hast du, wenn du eine klassische Videoproduktion dahinter hast, natürlich ein anderes, andere Qualität des Bildes und so, ist auch alles fein, ne? Trotzdem, wie gesagt, authentisch, ne? Und wie du sagst, so, ne, mit Schauspielern, das ist ja auch der große Fehler vieler Unternehmen, die arbeiten ja gar nicht mit ihren echten Mitarbeitenden, ja? Weil letztendlich sind die Mitarbeitenden doch das Gesicht nach außen, ja? Das Potenzial des Arbeitgebenden, ja, und die werden aber gar nicht mit einbezogen in einen Film, in es gibt Unternehmen, die arbeiten nach wie vor mit Stockfotos auf ihrer Homepage in Stellenanzeigen, absolut tödlich. Ne? Wenn es dann ein Shooting gibt mit den Mitarbeitenden, dann ist es alles extrem gestellt, ja, es ist nicht authentisch, es ist nicht das, was die Kultur nach außen spiegelt, sondern ne, da stehen zwei Kollegen vorm Flipchart und der eine zeigt da drauf, ne, eine Person sitzt am Schreibtisch, dich zwei gucken auf dem Bildschirm und lächeln. Das sind ja alles Formate, die wir eigentlich gar nicht mehr sehen wollen. Wir sind ja satt, was das angeht. Mhm. Sondern wir wollen, keine Ahnung, Bilder von einem Firmen-Event. Wird da gelacht? Sind da Menschen zusammen? Interagieren die zusammen? Welche Emotionen, also Bilder, die Emotionen widerspiegeln, wie wir das auch in unseren privaten, in unserem privaten Kontext haben möchten, weil wir halten ja emotionale Momente auf Bild fest, ja, und auf Video fest. Und das möchte ich gerne auch aus meiner Sicht bei Firmen sehen, dass das Thema emotionalisiert. Und das ist leider noch nicht so häufig der Fall.
Mhm. Ja. Ich habe auch gerade so ein paar typische Stockfotos im Kopf gehabt, die einem jeden Tag auf Canva oder wo auch immer begegnen. Das ist natürlich tödlich, wenn jemand sowas noch einsetzt. Gruselig. Du hattest jetzt schon eine ganze Reihe von Negativbeispielen genannt beim Thema Videokommunikation im Recruiting, im HR. Was würdest du sagen, sind denn noch so weitere typische Fehler, die da immer noch gemacht werden? Aus wahrscheinlich unterschiedlichen Gründen. Also ich habe eine Sache mal mitbekommen, da ging es darum halt, das war ein Trainingsumfeld. Also wir haben ja viele Jahre lang Trainingsvideos produziert. Mhm. Und meinte einer aus unserem Team oder meine Frau, ich weiß nicht, was sag ich, red doch mal einfach so, wie du bist und lese jetzt nicht einen Text ab, sondern wie würdest du das normalerweise erklären? Ging so um Kundendatenmanagement.
Ja.
Dann meinte er, ja, also ich würde das so, aber das kann ich nicht bringen. Dann kommt von oben irgendwie, kriege ich Stress, weil wir sind angehalten dazu worden, dass wir uns halt professionell präsentieren.
Mhm.
Was ist professionell? Professionell so, wie man als Mensch ist? Oder allglatt abgelesen, unauthentisch?
Ja, genau. Ich habe tatsächlich in der letzten Woche mir noch ein Video, so ein Image-Video von einer Beratung angeschaut und dachte mir so, boah, das ist echt hart. Das Schlimmste, was man sehen konnte, war, dass die Mitarbeiterin, es war offensichtlich tatsächlich eine Mitarbeiterin, aber die las die ganze Zeit von einem Teleprompter ab oder wie auch immer und man sah die ganze Zeit, dass der Blick nach unten geht, ja, und sie guckte gar nicht in die Kamera, also es war schon mal schlecht aufgenommen, ja, und man hörte es natürlich auch, ne, das ist, man merkt es, wenn Menschen Dinge ablesen und das ist eigentlich das Schlimmste, was einem auch im Kontext Karriere oder Unternehmenskultur und so weiter passieren kann, weil es ist nicht authentisch, es ist abgelesen, ne? Und ist genauso, ne, wie du es in deinem Podcast machst und ich das auch in meinem Podcast mache. Ich sag mal, ich bereite das Thema nicht dezidiert vor mit 10 Fragen, auf die man sich vorbereitet, weil ich finde, so ein Gesprächsfluss entsteht nur dann, wenn man halt locker sich unterhält über die Themen. Ne? Wir sind alles Profis in unserem Bereich, und da braucht man kein hart geskripteten Talk. Und das finde ich halt bei Videos genauso, dass Emotionen eigentlich nur dann entstehen, wenn freie Rede auch genutzt wird. Natürlich immer mit einer Grundbasis an Themen, was möchte man jetzt transportieren, aber nicht den Text schon vorgeben, im Zweifel worst case noch über ChatGPT vielleicht vorformuliert oder was weiß ich, sondern einfach lass die Menschen doch sprechen, so wie ihnen der Sinn nachsteht. Ne? Ich habe mal ein Format ausgerollt für einen Arbeitgeber von mir, das hieß Neulich am Rhein und da habe ich einfach Mitarbeitende am Rhein tatsächlich interviewt zu ihren Hobbys oder was sie privat machen, um einfach nochmal eine Sicht auf die Mitarbeitenden zu bekommen. Der eine spielt in der Band, da war die Band bei dem Format vor Ort, dann haben die 2-3 Kölsch-Lieder gespielt. Die andere Kollegin war mal Pflegekraft und hat sich nochmal in eine Consultant-Rolle entwickelt. Und wir haben immer gequatscht, frei, ja, ohne da irgendwas groß vorzubereiten. Das Format ist immer sehr gut angekommen, weil es halt so krass authentisch war. Und ich finde, das zeigt nochmal so, das ist das, was die Zielgruppe auch will, dass die Menschen sich einfach in echt präsentieren. Ne?
Mhm. Es ist spannend, dass du das gerade erwähnst mit den Hobbys, weil eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben, das war auch damals im Kontext dieser zahlreichen Trainings- und Schulungsproduktion, viele Leute, die jetzt nicht viel Erfahrungen besitzen, vor der Kamera zu sprechen, aber natürlich Experten in ihrem Thema sind, womit sie prädestiniert und wichtig sind, die Themen auch abzubilden, hatten wir eben schon, sind am Anfang noch sehr verschlossen und du merkst so richtig verkrampft. Ne? Also das Schlimmste kann ich bestätigen, ist ablesen. Wir hatten auch mal eine Produktion, da gab es so 3 Gruppen. Die eine Gruppe, das waren halt so Rampensäure-Vertriebler, die sind hin, zack, haben über das Thema erzählt, waren Produktmanager, die musste man eher ein bisschen bremsen, die fing natürlich irgendwann auch zu labern, hat man ein bisschen eingestutzt, aber die konnten selber formulieren, alles klar. Ja. Dann gab es die zweite Kategorie, das war absolut gruselig, die hatten sich einen Text vorformuliert, den hatten sie auswendig gelernt, da war nichts zu retten, der Text war inhaltlich oft redundant, viel zu lang. Es war absolut hoffnungslos, weil wenn du einmal angefangen hast, das auswendig zu lernen, du kannst ja nichts, also das kriegen die Leute einfach nicht hin. Streich mal das weg, die sind völlig raus. Ja. Und die dritte Gruppe war die sich nicht genau merken konnten, was sie sagen wollten, aber sie haben sie einfach nur Stichpunkte gemacht, die neben der Kamera hingen. Das habe ich eine Zeit lang auch gemacht mit einem separaten Monitor, mit einer PowerPoint drauf, wo einfach die Stichpunkte sind. Kurz drauf gucken, das will ich sagen, in die Kamera abliefern. Und am authentischsten waren natürlich die freigesprochen haben, aber kurz dahinter auch die nur die Stichpunkte hatten.
Ja, absolut.
Also das kann ich absolut bestätigen. Ja. Aber eine Sache ist mir noch gerade eingefallen, was auch hatten, wenn man beim Drehen solcher Videos, sei es jetzt für Employer Branding oder was auch immer, Mitarbeitende vor der Kamera hat und die haben ein Problem, sich zu öffnen oder locker zu sein, frag die mal, auch wenn es nicht inhaltlich passt und du auch nicht drin lässt, frag die mal zu ihren Hobbys und lass die über Hobbys sprechen. Das ist da ganz häufig, oder erzähl mal von deinen Kindern, dann strahlen sie und danach sagst du, und lass uns mal kurz jetzt über das inhaltliche Thema und dann ist eine ganz andere Körperhaltung, die sind ganz anders drauf. Also das ist spannend.
Genau, ne? Also das erlebe ich auch so. Was man natürlich auch sagen kann, zwingt eure Leute nicht dazu, vor die Kamera zu gehen, ne? Sondern ne, nehmt euch auch wirklich Leute, die sich wohlfühlen. Ne? Ich glaube, in jedem Unternehmen ist großes Potenzial dafür da, dass Menschen sich auch gerne aus Loyalität und auch aus Persönlichkeit vor der Kamera ohne Scheu äußern. Ne? Man muss sie halt nur finden. Ne? Und wenn es irgendwie geht, vermeidet Menschen dazu zu verdonnern, in Anführungsstrichen, beziehungsweise vor die Kamera zu zerren, die es nicht wirklich die sich nicht wohlfühlen. Aber ich finde, das muss man auch Verständnis für haben, dass es nicht jedermanns Sache ist. Aber ich sage auch immer, in jedem Unternehmen finden sich mindestens 5 bis 10 Mitarbeitende, die das locker über die Bühne kriegen, auch Bock drauf haben. Und ja, man muss halt auch suchen, ne? Und nicht nur sagen so, okay, ja, den hätten wir gerne, weil der ist Führungskraft, und die Kollegin hätten wir gerne, weil die ist Projektleiterin, sondern einfach ein Querbeet durch, also ne, ein Querschnitt des Unternehmens, ne, auch Werkstudierende, why not, ne? Also wenn man sagt, man hat eine offene und offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, dann bitte auch junge Menschen zu Wort kommen lassen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die man durchaus in jedem Unternehmen findet und auch ausschöpfen sollte. Ne?
Mhm. Ja, der Klassiker ist wirklich Führungskräfte. Wie oft haben wir das auch erlebt? Ja, also bei unseren Kunden von uns, ne, wo wir Studios eingerichtet haben, ja, also hier, da haben wir uns gedacht, dass die und die. Ja, und dann hast du aber unter den Führungskräften auch die meisten, die nicht unbedingt Lust drauf haben, von der Kamera zu sprechen. Es sind auch häufig welche, auch, ich sag mal, wirklich Vorstandsvorsitzende oder wirklich so, die auf der Bühne echte Rampensäue sind und gewohnt sind vom großen Publikum. Sobald die Kamera da ist, sind das völlig andere Menschen. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Also man hat viele Hidden Champions im Unternehmen, das glaubt man gar nicht.
Ja, ist so, ne? Und es ist ja auch okay, wenn Menschen sagen so, ah, nee, ist nicht mein Format, ne? Ich bin lieber bei, keine Ahnung, bei Bild dabei, oder ich schreibe lieber einen Text oder was weiß ich, dann ist das absolut in Ordnung. Aber klare Message, zwingt die Leute nicht vor die Kamera, weil am Ende des Tages nutzt das Potenzial der Menschen, die da auch Bock drauf haben, ne?
Mhm. Ein Thema hat sie eben auch schon mal angeschnitten, das ist LinkedIn. Ist ja für Arbeitgeber auch und auch Arbeitnehmer mittlerweile auch nicht mehr zu vernachlässigen.
Absolut.
Was würdest du Unternehmen sagen? Also, sagen wir so, im klassischen, konservativeren Mittelstand, Maschinenbau ist jetzt ein Bereich, mit dem ich viel zu tun hatte im letzten Jahr. Da wird ja gerne noch die Nase gerümpft über LinkedIn. Was würdest du denen sagen, warum es sich auf jeden Fall lohnt, auch als Arbeitgeber sich da zu betätigen?
Also, ich würde Ihnen sagen, nutzt es unbedingt. Ne? Gerade auch so, was so Maschinenbau angeht, ist, denke ich, vielleicht tatsächlich nicht der arbeitgebende Markt, sondern eher der Arbeitnehmermarkt tatsächlich noch. Fachkräfte in dem Bereich aus meiner Sicht doch eher rar. Ne? Ja, da fehlt halt oftmals die Sichtbarkeit und das Verständnis auch für, wie du sagst, für den Kanal LinkedIn. Ich kann nur immer sagen, wer bei LinkedIn sichtbar ist, der wird, der erschafft eine große Reichweite. Ja, und dann kommen ja immer so die Klassiker, so ja, wir wissen ja gar nicht, was wir posten sollen, und unsere Mitarbeiter, die haben ja nur 50 Follower bei ihrem LinkedIn-Profil und überhaupt keine Zeit. Das sind für mich alles Argumente, die ich nicht gelten lassen kann, ne? Weil selbst wenn man nur 50 Follower hat und das Thema brennt, der Algorithmus wird schon richten, so ungefähr. Ne? Wenn du Interaktionen
heute
auf dem
Thema... Heute zuvor.
Ja, absolut, ne, genau. Wenn du Mitarbeitende mit ins Boot nimmst, Interaktionen schaffst und so weiter und so fort, dann steigert das deine Reichweite. Und ich sage mal so, wer es ein paar Mal gemacht hat, schreibt aus meiner Sicht einen guten LinkedIn-Post innerhalb von 15 Minuten vielleicht mit Bild. Ist so meine Erfahrung. Und was auch immer wichtig ist, kommen ja dann so Sachen so, ja, der postet ja die ganze Zeit bei LinkedIn, arbeitet der denn nicht? Oder ne, was ist denn da los? Wenn ich den Leuten auch immer sage, LinkedIn-Posts entstehen nicht dadurch, dass man sich im Outlook einen Blocker von 2 Stunden setzt und in 2 Stunden da faul rumsitzt und überlegt, welches Thema kann ich denn jetzt posten, sondern LinkedIn-Posts entstehen, also bei mir zumindest in meinem Alltag, die entstehen abends am Rückweg von der Arbeit, wenn ich über Themen nachdenke. Die entstehen vielleicht auch manchmal im Kontext des Arbeitsalltages, ja. Aber wir müssen weg von dem Thema, wer bei LinkedIn postet, arbeitet nicht. Und ich sage auch immer, was viele vielleicht auch nicht wissen, man kann auch LinkedIn-Posts zeitlich planen. Ja? Das heißt, ne, wenn man um 8 Uhr morgens einen LinkedIn-Post veröffentlicht, heißt das nicht direkt, dass man den um 8 Uhr morgens auch tatsächlich geschrieben hat, während man vielleicht den ersten Termin hatte, sondern vielleicht hat man ihn abends auch geschrieben. Ne? Ich schreibe zum Beispiel meine LinkedIn-Posts ganz oft abends in meiner Freizeit, was für mich aber völlig in Ordnung ist, weil mir das auch Spaß macht. Ne? Und da habe ich null Stress mit, wenn ich abends nochmal eine Viertelstunde Zeit für meinen Arbeitgeber investiere und einen LinkedIn-Post für morgens rausjage. Ne?
Hm. Ja, ich finde auch diese Einwände ziemlich schwachsinnig. Habe ich auch schon oft gehört, ja, wir müssen ja arbeiten und wir sollen ja hier nicht Tralalafiti und Freizeit machen. Ey, wenn dein Unternehmen Personalmangel hat oder Fachkräftemangel oder irgendwas anderes, Kundenmangel, und du nutzt deine Arbeitszeit, um bei LinkedIn Sichtbarkeit zu erhöhen, dann kann es natürlich sein, dass du extrem ignorante Führungskräfte hast. Das ist nicht selten der Fall.
Absolut,
die dann sehr häufig blöde Kommentare abgeben. Das habe ich auch erlebt, hier auch in unserem Dunstkreis, hier LinkedIn Local oder hier Corporate Influencer Forum. Ja. Das ist natürlich krass, wo man sich denkt, wie blöd kann man sein und sich ins Knie schießen. Da hast du gerade Mitarbeiter, die aktiv an der Sichtbarkeit des Unternehmens arbeiten und du drohst ihn schon mit einer Abmahnung. Und das andere ist einfach Arbeitszeit. Ne? Und das Dämlichste, vielleicht noch an Fehlern, du hast mit Sicherheit auch noch eine ganze Menge, also Dämlichste, was viele Unternehmen auch im ersten Moment machen, ist, sie fangen an, eine Unternehmensseite bei LinkedIn aufzubauen, was totale Zeit und noch schlimmer, wenn man dafür noch Geld ausgibt, für Anzeigen und so, was ja LinkedIn gerade unheimlich pusht, was auch noch Geldverschwendung ist, weil von der Reichweite bringt es gar nichts. Also das, sag ich mal, ist so einer der größten Fehler, die man machen kann.
Ja.
Was kann man sonst noch falsch machen aus deiner Sicht als Unternehmen, außer den Mitarbeitenden zu verbieten, LinkedIn zu nutzen?
Das, wie du sagst, ist natürlich weit verbreitet, dieses Thema immer noch, was mich immer persönlich sehr ärgert. Was sonst noch ein großer Fehler ist, den ich oftmals erlebe, dass halt Corporate Influencer Programme gelauncht werden teilweise, die aber nicht am Leben gehalten werden. Also ich finde, da muss man halt auch am Ball bleiben. Man kann jetzt nicht Menschen sagen, so, du bist jetzt Corporate Influencer und mach mal, sondern die Leute brauchen Guidance, ne? Die brauchen eine Community im Unternehmen, die brauchen vielleicht nochmal Impulse, die brauchen ein regelmäßiges Zusammenkommen. Also das ist super wichtig, glaube ich, dass man da am Ball bleibt, was bei vielen dann manchmal auch im Sande verläuft, was schade ist, weil da wird Potenzial nicht ausgeschöpft, ne, tatsächlich. Mhm. Was auch immer wieder passiert ist, dass die Interaktionen fehlen. Also wenn Mitarbeitende irgendwas posten, gibt es keine Reaktion des Unternehmens darauf. Ne? Kolleginnen und Kollegen posten, interagieren nicht auf diesen Post, reposten nicht, kommentieren nicht. Ne? Das ist zum Beispiel was ich bei meinem Arbeitgeber komplett anders erlebe. Da gibt's immer Interaktion aus irgendeiner Richtung. Und das hilft natürlich auch, den Post groß zu machen. Ne? Und was viele Menschen vielleicht nicht aus Unternehmenssicht, aber aus Posting-Sicht oftmals falsch machen, sich zu sehr unter Stress setzen zu lassen und zu sagen, okay, ich muss diese Woche unbedingt noch den und den Post rausjagen, aber ich weiß ja gar nicht, was ich posten soll. Und dann halt ein Thema zu nehmen, wo man merkt, so, das ist jetzt wirklich einfach nur ein Clickbait oder keine Ahnung, wo man merkt, so, da steckt jetzt nicht viel Liebe hinter oder viel Tiefgang. Und bevor man sowas macht, würde ich immer sagen, so, macht es am besten gar nicht, weil da passiert auch nichts. Ne? Also kein LinkedIn Account wird zerstört, wenn man mal die Woche vielleicht einen Post absetzt, anstatt zwei oder drei oder vielleicht gar keinen. Das ist durchaus absolut in Ordnung. Man darf halt nicht stressen, das ist mal das Wichtigste.
Ja, kann ich nur nachvollziehen. Aus eigener Erfahrung, weil da war ich auch mal, dass ich mir Stress gemacht habe. Zu Zeiten, als man noch sehr hohe Reichweitenzahlen hatte. Das ist dann so ein bisschen so wie so eine, Sucht würde ich nicht sagen. Ich habe von anderen Leuten gehört, gerade bei Instagram und TikTok ist es deutlich schlimmer. Aber war schon so, ich habe jetzt ein gewisses Level erreicht, da möchte ich auch bleiben.
Ja, genau.
Aber mittlerweile, War ganz gut, dass LinkedIn durch die Algorithmus-Updates im letzten Jahr dieses, sag ich mal, Luftschloss mit großen Reichweiten zerstört hat, dass es jetzt wirklich mehr um Tiefgang und weniger Reichweite geht, was gefördert wird.
Ja, aber manchmal kommt es halt auch, wenn ich das nur sagen darf, Florian, unverhofft kommt oft. Ich hatte letztens habe ich ein Thema gehabt, zum Beispiel hat sich bei mir eine Kandidatin für eine Absage bedankt, die ich ihr geschickt habe, weil die Bewerbung nicht gepasst
hat. Stimmt, erinnert mich noch, ja.
Und für mich war das ein Thema, wo ich dachte, okay, ich möchte einfach mal der Community das mitteilen, dass man mittlerweile sich schon bedankt von bewerbenden Sicht, wenn man vielleicht von vielen Unternehmen gar nichts hört oder wie auch immer. Entschuldigung. Und dieser Post ist tatsächlich also für beide Verhältnisse ziemlich durch die Decke gegangen. Ich glaube, ich hatte 50.000 Impressions da drauf und hatte eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass der so funktioniert. Ich dachte, okay, du teilst das Thema einfach mal, dann ist es in Ordnung. Und mittlerweile liege ich, glaube ich, bei 50.000 Impressions, kriege immer noch irgendwelche Likes und dachte mir, okay, darauf war ich jetzt wirklich nicht vorbereitet. Also manchmal kann es halt auch so passieren, dass man den Post gar nicht so spektakulär findet, das Thema aber die Community triggert und das dann so durch die Decke geht. Hat mich überrascht tatsächlich.
Mir ist eben noch was eingefallen, was du gesagt hattest, Corporate Influencer-Programme starten, Unternehmen. Ich habe von einem Fall gehört, also vielleicht ist es ja auch üblich, ich will es jetzt nicht ausschließen, aber da dachte ich mir, das ist aber echt dämlich sowas. Und zwar, großer Konzern hat ein Corporate Influencer-Programm gelauncht. Jemand wurde im Rahmen dieses Programmes halt sehr bekannt und sichtbar, normale angestellte Führungskraft, war sehr, 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 sehr sichtbar bei LinkedIn. Nach einem Jahr ist halt seine Teilnahme an dem Programm ausgelaufen. Also er macht weiter, er ist immer noch sichtbar, aber er ist offiziell nicht mehr der Corporate Influencer. Und ich nur dachte so, warum? Warum macht das ein Unternehmen?
Ja, das kann man sich die Frage stellen. Auf der anderen Seite, ne, ist die Frage, muss sich jeder immer Corporate Influencer nennen, um sein Unternehmen irgendwie zu präsentieren? Das ist die andere Frage, ne, die man aus meiner Sicht durchaus auch stellen darf. Ne? Müssen Menschen, die Sichtbarkeit fürs Unternehmen schaffen, immer in Corporate Influencer-Programmen eingebettet werden? Weil gerade in Großkonzernen hast du deinen Inner Circle von, keine Ahnung, 20, 30 Leuten, ne, die offizielle Corporate Influencer sind. Deswegen kann man, am Ende des Tages kann man aber als Unternehmen vielleicht einfach nur froh sein, dass diese Person überhaupt noch weitermacht. Ne? Aber das ist natürlich auch ein Risiko, was man eingeht. Man kann halt auch, wenn man so Corporate Influencer Programme launcht, werden halt Persönlichkeiten oder Menschen vielleicht groß. Das Personal Brand wird groß. Ja? Und irgendwann sind diese Menschen weg. Das heißt, das bricht natürlich einiges weg, ne? An Sichtbarkeit auch für das Unternehmen und transportiert sich dann vielleicht auf eine andere Unternehmung oder auf ein anderes Brand. Die Gefahr hast du halt immer. Ne? Da musst du halt mit rechnen. Aber ich finde, wenn Menschen, also ich habe es auch noch nie gehört, dass Corporate Influencer-Programme auslaufen. Also ich wüsste nicht, habe bisher noch nicht gehört, dass das ein begrenztes Projekt ist, dass jeder nur ein Jahr mitmachen darf. Aber wenn dem so ist, dann ist es natürlich eher schlecht gemanagt. Ne?
In dem Fall war es das so, ja. Vor allen Dingen das Blöde war, er hatte gewisse Benefits, also jetzt nicht irgendwie gehaltsmäßig oder sonst, sondern einfach gewisse Freiheiten. Er durfte halt zu entsprechenden Events fahren, hat ein bisschen Unterstützung bekommen, was so Zeiten betrifft, hat auch ein kleines Technik-Setup sich kaufen können auf Unternehmenskosten. Ob er es dann behalten durfte, ich weiß nicht, aber ich weiß noch, er war im Nachgang so ein bisschen frustriert. Er macht weiter, aber es ist halt so, diese offizielle Unterstützung, die war halt nicht mehr da. Und das habe ich einfach nur gefragt, weil dem Unternehmen hat es unheimlich genützt von der Sichtbarkeit, aber vielleicht ist denen das nicht so klar gewesen nach dem Motto, wir sind eh groß.
Ja, also wie gesagt, Fehler, klarer Fehler, sollte man nicht so tun. Ne?
Dann habe ich habe mir nämlich Fragen aufgeschrieben, tut mir leid, ich habe mich vorbereitet, aber ich gehe nicht alle durch, ist nur so ein, zwei Dinge hatte ich, die ich dich auf jeden Fall nach Fragen, wo ich ansprechen wollte. Gerne. Und zwar auf deinen Podcast, wenn wir ihn schon erwähnen, den Flüstertüte HR Podcast. Erzähl doch mal kurz ein bisschen, was einen erwartet, wenn man sich deinen Podcast zu Gemüte führt.
Ja, danke, dass du fragst, Florian. Also vielleicht erstmal ganz kurz, warum habe ich den Podcast ins Leben gerufen? erstmal so aus Interesse, andere Menschen auch mit anderen Menschen zu sprechen und das auch zu dokumentieren natürlich. Auf der anderen Seite hast du halt immer wieder so im HR-Kontext Podcasts, die immer Gäste oder Gastinnen haben, die dann, keine Ahnung, aus dem CEO-Umfeld kommen, ne, Geschäftsführerin hier, Geschäftsführer da, wir haben die und die Entscheidungsträgerin interviewt. Und ich habe einen Freund, der hat ganz lange Busfahrerinnen und Busfahrer rekrutiert und was auch ein super krasses Business ist. Und meine Idee war so, warum gibt man nicht auch den normalen mitarbeitenden Menschen, die im HR-Bereich arbeiten, eine Stimme? Das war so die Intention daraus. So ganz euphorisch habe ich mir mal überlegt, so ja, ich würde gerne 2 Folgen im Monat machen. Ist leider gescheitert, das Vorhaben. Ich habe 2 Kinder, bin Vollzeit berufstätig. Ein Podcast, du kennst es ja auch, braucht ein bisschen Vorbereitung, Nachbereitung, Schneiden etc. Von daher bin ich da dann doch irgendwie ziemlich schnell an meine Grenzen gestoßen. Aber wenn es die Zeit erlaubt, mache ich das nach wie vor sehr gerne. Ich spreche mit Menschen über, ja, verschiedene Themen im HR-Bereich. Es kann Employer Branding sein, es kann Recruiting sein, es kann Personalentwicklung sein. Ich bin da nicht festgelegt, natürlich immer im Kontext HR oder People-Themen, das ist mir wichtig. Ja, macht Spaß und ich freue mich über jeden, der mal reinklickt, wenn er Interesse hat.
Packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes rein. Zum Abschluss habe ich noch eine einzige Frage und zwar,
ja,
was ist dein wichtigster Tipp für Unternehmen für dieses Jahr, sagen wir so Trends 2026 in Anführungsstrichen, um im Recruiting sichtbar zu bleiben? Was sollten sie auf jeden Fall machen oder beachten und nicht vernachlässigen?
Ich glaube, ein Thema, was immer sehr heiß gekocht wird und auch kritisch beäugt wird, ist das Thema TikTok. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Unternehmen auf TikTok aktiv sein sollen oder müssen. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass es immer wichtig ist, dass die Unternehmen wissen, wo ihre potenziellen Mitarbeitenden sich aufhalten. Ne? Also Stichwort kenne deine Zielgruppe. Ich glaube, das ist oftmals nicht der Fall. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass Unternehmen anfangen, ja auch mit einem erhöhten Kostendruck und diese ganzen Themen, die da entstehen, zu gucken, okay, wo finde ich eigentlich meine Zielgruppe? Ja? Kann verschiedene Kanäle benutzen, um Mitarbeitende zu rekrutieren. Ich kann auf Reddit unterwegs sein, ich kann auf Stack Overflow unterwegs sein, ich kann die klassische Stellenanzeige benutzen natürlich, aber ich muss immer wissen, ist da auch wirklich meine Zielgruppe? Ne? Und schaut die Zielgruppe noch bei StepStone nach Stellen zum Beispiel oder bei Indeed? Ja, ist meine Zielgruppe bei Reddit? Keine Ahnung. Ne? Und wenn man das weiß, kann man viel gezielter auch die Menschen ansprechen, die man für sein Unternehmen sucht. Und da würde ich, glaube ich, alle gerne einladen für 2026, vielleicht mit Personas zu arbeiten, zu gucken, okay, welche Profile haben wir überhaupt im Unternehmen und zu gucken, okay, wo sind diese Menschen tatsächlich unterwegs.
Und dann natürlich, also TikTok erklärt sich ja von selber, aber auch ich glaub, auf anderen Plattformen, sofern es möglich ist, Thema Video, ne? Also
ja, klar. Eben schon. Ne? Ja, ne? Also klar, ne? Also einmal die Zielkanäle und dann natürlich auch das Zielmedium. Ne? Wenn ich jetzt bei TikTok anfange und poste ein Stockfoto und sage, hey, ich suche, keine Ahnung, eine Brandmanagerin und poste ein Stockfoto, dann wird bei TikTok auch nichts passieren, ne? Sondern immer in dem Kontext Kanal und Medium, das sollte im Einklang stehen.
Sehr schön. Schönes Schlusswort, Markus. Ich danke dir für deine Zeit, für die Einblicke. Auch an allen, die ein Dank an alle, die zugehört haben. Schön, dass du hoffentlich jede Woche dabei bist. Und wenn du mal einen Impuls hast, ein Thema, über das du sprechen möchtest, dann schreib mir an podcast@corporate-studio.de. Und ansonsten wünsche ich noch eine schöne Restwoche und freue mich besonders bei uns beiden auf unser nächstes Treffen. Da müssen wir noch hier, wie war das noch? Santa Claus Gate müssen wir noch aufklären. Ne?
Definitiv.
Kleiner Insider. Noch
einiges zu besprechen, Florian. Ich bin immer noch empört. Aber wir bleiben dran an dem Thema.
Ja, den Usurpator müssen wir noch irgendwie zur Rechenschaft ziehen. So geht genau. Das nicht weiter.
Ja, ja.
In diesem Sinne, cool. Kleiner Insider zum Abschluss.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, danke, gleichfalls und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.